Zwei X-Wings eskortieren ein Schiff von einem Eisplaneten. Ein Sternzerstörer im Orbit und eine Ionenkanone, die diesen Sternzerstörer kampfunfähig macht. Und danach Freude.
Erster Transporter gestartet. Yay! Erster Transporter gestartet. Yay!
Die meisten von euch werden jetzt natürlich schon wissen, um welche Szene es sich hierbei handelt. Es geht natürlich um die Evakuierung der Echo-Basis und um das heutige Schiff, den GR-75 Transporter. Ich bin Dennis von den Raccoon Specialists, wünsche euch ein frohes neues Jahr und heiße euch herzlich willkommen zur Episode 35 von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Der GR-75 Transporter der Rebellen, der wurde nicht wie ein Großteil der Schiffe der Galaxis von der Kuat Tri-Fyard oder der Corellian Engineering Corporation, sondern von der Gallifrey Yard Incorporated gebaut. Dieses Schiffsbauunternehmen hat im gesamten Star Wars Kanon nur 3 Schiffe gebaut. Den GR-45 Medium Transporter, den man in der Special Edition von Episode 4 eine neue Hoffnung sehen konnte, den GR-75 Transporter, um den es heute geht, und das Thailander Shuttle, das sowohl in Episode 2 und The Clone Wars als auch in Star Wars Rebels eine Rolle spielt. Kommen wir aber zum GR-75 Transporter, und grundsätzlich bestand dieser Transporter aus einer sehr gut gepanzerten Außenhülle, um die Frachtcontainer, die er transportierte, bestmöglich zu schützen. Obwohl die Transporter meistens 4 Zwillingslasertürme verbaut bekommen hatten, waren doch einige auch absolut unbewaffnet, was das Schiff natürlich zu einem sehr leichten Ziel von Überfällen machte. Mit seinen 90 Metern Länge bot der Transporter neben dem Platz für die 6-köpfige Crew auch genug Platz für entweder 90 Passagiere oder bis zu 20.000 Tonnen Fracht. Die typischen Rollen für dieses Schiff waren Versorgung, Kommunikation, Rettung sowie Truppen- und Frachttransporte. Mit einem Hyperraumantrieb der Klasse 4 konnte der Transporter bis zu 650 Stundenkilometern erreichen und war somit relativ schnell von A nach B gekommen. Ein YT-1300 Frachter konnte beispielsweise 800 und eine CR-90 Corvette bis zu 950 Stundenkilometern erreichen. Für manche Einsätze wurde der Transporter auch mit einer Kampfnachrüstung ausgestattet, die auf Frachtkapazität verzichtete, um somit Schilde und Panzerplatten zu verbessern. Der Transporter wurde nach allen vorliegenden Informationen nie vom Imperium verwendet, sondern lediglich von der Rebellenallianz, der daraus entstandenen Neuen Republik und später auch für den Widerstand. Auch wenn wir den GR-75 Transporter das erste Mal in Episode 5, Das Imperium schlägt zurück, gesehen haben, wurde er kanonisch schon wesentlich früher eingebaut und gesehen. Zum Beispiel im aktuellen Star Wars Spiel Jedi Fallen Order, was ein paar Jahre nach der Order 66 spielt, oder natürlich auch in ein paar Folgen der Serie Star Wars Rebels und in Rogue One. Ein kleiner Sidefact: Der GR-75 Transporter wurde 2015 im Buch Ultimate Star Wars als genau solcher, also GR-75 Transporter, bezeichnet. Er wird aber in der offiziellen Star Wars Datenbank als GR-75 Medium Transporter aufgeführt. Kommen wir aber jetzt zu den 3 Titeln, die der Transporter mit sich bringt. Ich kann an dieser Stelle schon mal etwas spoilern. Die Titel geben leider nicht immer wirklich die Masse her. Aber sei es drum, wir beginnen sogar quasi chronologisch mit dem Auftritt in den einzelnen Filmen. Wir schauen auf den ersten Titel. Es geht um die Quantum Storm. Die Quantum Storm war auf Hoth stationiert, während die Rebellen dort die Echo-Basis aufbauten. Nachdem das Imperium mit Suchdroiden die entlegensten Winkel der Galaxis nach Spuren der Rebellen hat durchsuchen lassen, wurden sie auf Hoth fündig. Darth Vader höchstpersönlich befahl Admiral Ossell, mit den Streitkräften nach Hoth zu fliegen, um dort den Planeten durch eine Blockade einzukesseln. Die Rebellen bekamen aber durch einen Fehler von Admiral Ossell mit, dass das Imperium aufgetaucht war, und evakuierten die Echo-Basis. Und jetzt kommt auch die Quantum Storm ins Spiel. Sie war nämlich der erste Transporter auf dem Weg durch die imperiale Blockade. Eskortiert wurde sie hierbei durch zwei X-Wings und unterstützt durch die orbitale Ionenkanone, und es gelang ihr, die Blockade zu durchbrechen und somit Bodenpersonal zu retten. Im Buch Battlefront Twilight Company wird auch davon berichtet, dass ein imperialer Überläufer und Gouverneur namens Avery Challis ebenfalls an Bord dieses Schiffes sein sollte, dies aber nicht tat, da er einem verletzten Freund helfen wollte. Das erste und bisher auch letzte Mal sehen wir die Quantum Storm also in Episode 5. Die erste kanonische Erwähnung findet sie aber schon im Buch Lost Stars von 2015, welches unter anderem einen Teil der Ereignisse, die noch vor Episode 5 gespielt haben, aufnimmt und die Geschichte von Vayn Kurel erzählt. Und das war's dann auch schon zur Quantum Storm. Schauen wir einmal weiter zum nächsten Titel, und zwar zur Bright Hope. Und auch die Bright Hope war während der Evakuierung der Echo-Basis auf Hoth. Nachdem das Imperium erste AT-ATs, AT-STs und weitere Bodentruppen abgesetzt hatte, kämpften die Rebellen tapfer gegen die ankommenden Gefahren des Imperiums und verschafften somit dem Bodenpersonal und der Führungsriege Zeit zur Evakuierung. Die Bright Hope war das letzte Evakuierungsschiff, welches auch Leia Organa vom Planeten bringen sollte. Dies wurde ja dann bekanntlich durch einen blockierten Weg, der zum Hangar führte, verhindert, und Han Solo brachte Leia mit dem Falken raus. Die Bright Hope, die wurde von Wedge Antilles, Vess Jensen und einem Piloten namens Terran eskortiert. Und ein interessanter Fakt zu Terran: im Buch Ultimate Star Wars wurde beschrieben, dass Hobie einer der Eskortpiloten der Bright Hope war. Diese Aussage wurde dann später im Referenzbuch Star Wars on the Frontlines revidiert, und es wurde klargemacht, dass Hobie während der Walker-Angriffe in einem Snowspeeder starb. Aber erst im Buch Star Wars Complete Location von 2005 wurde Terran als dritter Pilot offiziell in den Kanon aufgenommen. Und dann gab es noch eine Kurzgeschichte mit dem Namen Zukunftsvarianten, die Geschichte von Sukkus und Forlom, die 1996 veröffentlicht wurde. Hier wird erklärt, dass Sukkus mit seiner Misthunter die Bright Hope über Hoth angriff und dann auch die Kommandobrücke zerstörte. Einige Personen, die retteten sich mit Rettungskapseln auf die Oberfläche von Hoth. Sukkus und Forlom, die beschlossen, diese Person zu retten. Damit wollten sie den Anschein erwecken, dass sie sich der Rebellion anschließen würden. Der eigentliche Plan war aber herauszufinden, wo sich Han Solo und der Millennium Falke befanden. So viel dann auch zur Bright Hope. Kommen wir jetzt zum letzten Titel dieser Folge und schauen uns die Luminous an. Die Luminous ist das einzige Schiff dieser Folge, was nicht schon während Episode 5 auftauchte und an sich auch wirklich keinen richtigen kanonischen Hintergrund hat, sondern lediglich einen Legends-Hintergrund. Es gibt was Kanonisches, und zwar ist es so, dass die Luminous aller Voraussicht nach während der Schlacht von Endor teilgenommen hat, wo sie von Tai-Abfangjägern und normalen Tai-Jägern beschossen wurde. Fertig. Das war diese Information dazu. Die geht im Grunde auch nur aus der Illustration der Karte hervor, auf dem dieser Titel draufsteht, da man ja hier diesen Transporter vor dem Todesstern sieht, also vor dem zweiten Todesstern. Man kann also davon ausgehen, dass das ein kanonischer Bestandteil ist. Naja, das kann man vielleicht auch lassen, das muss jeder für sich entscheiden. Es wird zumindest auf verschiedenen Plattformen als kanonisch hinterlegt. Wenn wir uns das Schiff dann aber mal auf Legends-Ebene anschauen, dann erfahren wir, dass die Luminous schon während der Blockade von Yavin durch den ersten Todesstern auf Yavin selber stationiert war und viele technische Entwürfe sowie wissenschaftliches Personal in den Transporter verladen wurde, um sie von Yavin zu eskortieren. Das Imperium griff aber mit AT-STs diesen Landeplatz und somit auch die Luminous an. Die AT-STs wurden von Landungsbooten der Sentinel- oder auch Wächterklasse abgeworfen. Glücklicherweise konnten die Piloten der Renegatenstaffel Schlimmeres verhindern und die Kampfläufer zerstören. Der Luminous gelang es sowohl, die imperiale Blockade zu durchbrechen, als auch in den Hyperraum zu springen. Das Ziel dieses Hyperraumsprungs ist bis heute nicht bekannt. Man kann aber diesen Teil der Geschichte im Videospiel Star Wars Rogue Squadron 3 Rebel Strike von 2003 nachspielen. Hierbei schlüpft man dann in die Rolle von Luke Skywalker und muss diesen Transporter beschützen. 3 Jahre später nahm die Luminous dann, ja in Anführungsstrichen wurde es ja im Kanon schon beschrieben, an der Schlacht von Endor teil und überstand auch diesen Kampf. Interessanterweise wurde die Luminous hierfür im Jahr 2000 im Star Wars Customizable Card Game das erste Mal ganz exklusiv im Death Star 2 Expansion Set veröffentlicht. So, das war's jetzt auch schon wieder. Mehr kann ich zu den Titeln einfach aktuell nicht erzählen. Ich bitte eventuelle Rauschen in meiner Stimme oder irgendwas zu entschuldigen. Ich bin stimmlich aktuell etwas angeschlagen. Ich habe aber trotzdem versucht, das Beste draus zu machen. Jetzt gerne noch ein paar Dinge zum Abschluss. Ich bin wirklich unglaublich dankbar für all euren Support und auch die freundlichen Kommentare, die ihr mir sowohl bei Facebook als auch bei Podigee dalasst. Wenn ihr wollt und es vielleicht noch nicht gemacht habt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Like auf unserer Facebook-Seite da lasst. Das ist natürlich keine Pflicht, ist aber einfach nochmal eine schöne Geste. Ja, natürlich könnt ihr dort dann auch mit mir über die aktuelle oder auch über alte Folgen diskutieren, sprechen. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den Discord-Channel von Games on Tables auch an dieser Stelle weiter zu benutzen. Loggt euch da gerne ein und da könnt ihr im Raccoon Specialist Text-Channel mit mir über die aktuellen Folgen sprechen. An der Stelle auch nochmal eine Erwähnung. Simon hat mit seinen Jungs ein ziemlich cooles Epic-Match live gestreamt, jetzt auch bei YouTube dann hochgeladen. Das solltet ihr euch gerne mal angucken, ist eine coole Sache. Ich werde euch sowohl für den Discord-Channel als auch für den YouTube-Channel den entsprechenden Link in den Shownotes hinterlassen. Ja. Und dann wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einfach nur einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage, macht's gut und ciao.